Auf einen Kaffee mit Moritz.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Auf einen Kaffee mit Moritz. Diesmal in der vierten Folge, nachdem wir schon Strahlemann, Vincent Fellow und zuletzt Jens, den Fitnesstrainer, bei uns hatten, sind wir heute in ganz anderen Sphären unterwegs. Blöde Einleitung, es tut mir leid. Aber wir sind heute auch wirklich mal zu viert unterwegs. Also keine Alleinnummer oder wie beim letzten Mal mit Ali denn nur, sondern wir haben heute auch wieder Steffen mit dabei oder auch das erste Mal bei diesem Format. Ja. Ich begrüße dich erstmal. Hi Steffen.
Hi Moritz. Es ist eine Ehre, hier am Kaffeetischchen zu sitzen mit euch. Bin ganz aufgeregt. Ist wie das erste Mal Sam City, möchte ich fast sagen. Ja, Wahnsinn.
Sehr schön. Ali ist natürlich auch wieder dabei. Hi Ali.
Hallo Moritz. Hallo Steffen.
Sehr schön. Und jetzt ein kleiner Trommelwirbel, denn uns ist heute jemand zu Gast, der nicht nur ein begnadeter Autor ist, unglaublich gut aussieht, wie auf der Webcam, muss man ja schon mal sagen, sondern auch ein Preisträger für sein, ich sag mal, Erstlingswerk in Hard Sci-Fi.
Gleich reinhaken, nominiert oder ist es tatsächlich ein Preis? War nominiert, ne?
Es ist ja, aber es ist, ich schalte mich jetzt einfach mal kurz ein, ja, es ist auf Platz 3 beim Deutschen Science-Fiction-Preis gelandet.
Du heilige Scheiße.
Geil, geil.
Das ist so krank. Tom van Ellen. Hi.
Hallo. Moin. Hallo, hallo.
Das ist eine Riesenehre, dass du bei uns bist. Wirklich, also Adi hatte uns dich schon hart angekündigt. Wir haben dann recherchiert und dann sind wir schon fast die Stühle nach hinten geklappt. Wahnsinn. Tom, ich fange einfach mal mit deiner Person an. Du, wie ich eben schon sagte von wegen, du bist ein nominierter Buchautor.
Preisträger.
Preisträger.
Ist ganz wichtig. Ich verstehe drauf, Preisträger
und
zu sagen.
Preisträger.
Ich als kleiner Fanboy an der Stelle.
Für dein Werk Die Sphäre.
Ja,
und
genau.
Wenn ich dich mal so fragen darf, ich meine, du bist ja jetzt in einem gewissen Alter. Darf ich dein Alter nennen?
Ja, also man kann sagen, ich habe im zarten Alter von 49 meinen ersten Roman veröffentlicht. Also das ist mein erstes Mal als Romanautor und als Self-Publisher. Genau.
Du hast sogar Self-Publishing gemacht mit diesem Werk.
Und zwar muss man dazu allerdings wissen, dass ich schon lange Erfahrung habe. Also ich habe vorher Sachbücher veröffentlicht unter meinem echten Namen. Mhm. Also Tom van Ellen ist, wie man wahrscheinlich unschwer ahnt, ein Pseudonym. Und habe mein erstes Sachbuch im Jahr 2013 veröffentlicht und habe dann immer mit Verlagen zusammengearbeitet. Also insgesamt sind es 3 Bücher. Und als ich dann zu meiner alten Liebe Science Fiction zurückgekehrt bin, also als ich mich entschieden habe, als Science Fiction Autor mich zu versuchen, war mir klar, dass sich das schlecht mit meinem echten Namen verbinden lässt, weil der halt eben durch diese Sachbücher belegt ist. Und habe ich gedacht, okay, ich starte einfach mal vollkommen neu mit einem neuen Namen und einem, mach's einfach mal als Self-Publisher und habe mich aber vorher natürlich auch gründlich informiert, was zu tun ist und habe das auch selbst vermarktet und promotet. Und es hat halt zum Glück funktioniert. Und die Arbeit an sich an dem Buch, da hat mir natürlich die Erfahrung als Autor geholfen. Also wenn es jetzt so mit 49 erster Roman, ja, aber nicht das erste, was ich geschrieben habe. Und vor vielen, vielen Jahren habe ich auch irgendwann mal Literatur studiert. Also es ist mir jetzt nicht ganz fremd.
Oh, das ist Wahnsinn. Magst du was über deine Person an sich so erzählen? Ich meine, wo kommst du, muss jetzt nur Bundesland nennen oder sowas, ne? Aber wo kommst du her und wie bist du überhaupt dazu gekommen, ich sag Bücher zu schreiben? Also, wo kommt die Kreativität her bei dir?
Die Kreativität, wo die herkommt, das müsst ihr meine Mutter und meinen Vater fragen. Okay. Ich habe halt tatsächlich schon als Teenager geschrieben. Also ich erlebe es auch immer wieder. Ich kenne ja mittlerweile einige Autoren, dass viele sagen, ich habe eigentlich schon als Kind geschrieben oder als Teenager. Und das war bei mir auch so. Und tatsächlich fing das bei mir auch alles mit Science Fiction an. Ich habe die Science Fiction später etwas aus den Augen verloren, als ich halt Literatur, Medienwissenschaften und Philosophie studiert habe. Also mein echter Name ist Thomas Sünder. Sünder wie der Sünder. Ich bin ein alter Hesse. Ja. okay. Tom van Ellen klingt irgendwie interkulturell verträglicher sozusagen.
Einfach nur ein epischer Science-Fiction-Name, um es mal hier schön im Hessische zu lassen.
Ja. Ich kann auch daher nochmal kurz erläutern, was eigentlich, wie ich eigentlich auf das Pseudonym gekommen bin. Das hat schon einen Hintergrund.
Unbedingt.
Aber jedenfalls war es so, dass ich dann auch noch eine Ausbildung zum PR-Berater gemacht habe nach dem Studium. Und dann habe ich viele Jahre als DJ gearbeitet. Mhm. Und aus dieser Arbeit als DJ ist eigentlich mein erstes Sachbuch entstanden, weil ich bei zahllosen Hochzeiten im Einsatz war.
Okay.
Und da immer beobachtet habe, was denn bei Hochzeiten so schief geht. Also beziehungsweise haben die Brautleute vorher mit mir mal ausführliche Vorgespräche gemacht und gesagt, was sie auf gar keinen Fall wollen, wie ihre Feier, was da nicht passieren darf, keine blöden Hochzeitsspiele und so. Und dann wurden trotzdem blöde Hochzeitsspiele gemacht. Dann habe ich mich gefragt, warum? Und dann habe ich irgendwann angefangen, die Brautleute zu beraten. Und diese Sachen, die ich denen geraten habe, haben so gut funktioniert, dass wir gesagt haben, wir müssen mal aus dieser Perspektive als DJ ein Sachbuch daraus machen. Also mit Freunden zusammen habe ich das sozusagen diese Idee entwickelt. Schreiben konnte ich eh. Und dann ist es halt ein lustiges Sachbuch mit Mehrwert geworden, mit dem Titel Wer ja sagt, darf auch Tante Inge ausladen.
Geil.
Und das ist bis heute auch mein meistverkauftes Buch. Also das hat sich zu einem Longseller entwickelt. Das liegt daran, weil das kein Ulk ist. Also es ist zwar lustig zu lesen, aber es ist halt komplett aus der Praxis heraus. Ich war ja immer bei diesen Feiern der Erste, der da war und der Letzte, der gegangen ist und der unter Umständen Einzige, der keinen Tropfen Alkohol getrunken hat. Das heißt, ich habe das ganze Ding von Anfang an, vom strahlenden Anfang bis zum bitteren Elend am Ende, wenn nur noch die besoffenen Alkoholleichen da rumtaumeln, habe ich alles immer wieder mitbekommen. Und ja, und so war sozusagen kam die Zusammenarbeit mit Verlagen zustande. Später hatte ich dann einen Hörsturz und musste auch den DJ-Beruf an den Nagel hängen. Und ich trage jetzt auch Hörgeräte. Und habe dann, weil ich erlebt habe, wie diese Teile meine Lebensqualität maximal verbessert haben, einen Quereinstieg zum Hörakustiker gemacht, bin mittlerweile auch Hörakustikmeister. Also ich habe viele erste Male in meinem Leben. Wir wollen ja aber heute über das erste Mal Hard Science Fiction, Self-Publishing Autor. Und vielleicht dazu so eine Sache, die vielleicht das absolut entscheidend ist, warum ich überhaupt dann Science-Fiction-Romane angefangen habe zu schreiben, ist, weil sich mein Verständnis von Science-Fiction über die Jahre verändert hat. Also anfangs als Teenager war das so, dass Science-Fiction für mich einfach, ich weiß nicht, es hat mich gekickt, ich weiß nicht warum. Meine Mutter hat irgendwann mal gesagt, an Weihnachten und am Geburtstag fliegen immer nur die Laserstrahlen unter dem Tisch rum, wenn ich da mit meinen Star-Wars-Figuren Lego und sowas rumspiele. Also immer war es schon Science-Fiction meine Präferenz. Ich bin aber später im Erwachsenenalter drauf gekommen, dass Science-Fiction eigentlich das wahrscheinlich relevanteste Genre überhaupt ist, weil es nämlich das einzige Genre ist, was sich mit der Zukunft der Menschheit befasst. Und wir müssen heute Entscheidungen treffen, die in Zukunft greifen. Wir erleben ja gerade diesen gigantischen Wandel mit KI und sich exponentiell weiterentwickelnden Technologien. Und mein Anspruch an Science Fiction war halt, das muss möglich sein. Also das, was ich da schreibe, muss funktionieren. Und dieses Subgenre von Science Fiction nennt sich halt Hard Science Fiction. Ich finde den Namen etwas irreführend, weil mit Hard würde ich eher so, oh, es ist brutal oder so. Aber tatsächlich bezieht sich Hard auf harte Wissenschaft. Das heißt, ich habe für diesen Roman genauso intensiv recherchiert, wie ich es für ein Sachbuch getan hätte. Habe aber halt eine Welt beschrieben, die in 300 Jahren, also spielt halt in 300 Jahren.
Zum Beispiel, was da, um es halt auch jetzt für vielleicht den Autonormalhörer zugänglicher zu machen, wenn man zum Beispiel Battlestar Galactica, das Remake, mal gesehen hat, wurde es ziemlich krass gefeiert, dass die seit langem mal wieder halt die Physik, Trägheitskräfte mit in die Raumkämpfe mit eingebracht haben. Schallunterdrückung, dass du halt wirklich von außen keinen Schall gehört hast und dann nur den Schall von innen. So, das Ganze wurde dann jetzt recht aktueller, auch von The Expanse wiedergegeben, und The Expanse ist quasi auch Hard Science Fiction. Also, das heißt, wissenschaftliche Grundlagen und dann halt mit viel Hirnschmalz weitergedacht, das, was realistisch ist, aber auch so, dass die Physik halt wirklich und richtig wiedergegeben wird.
Aber für mich ist immer Hard Science Fiction immer so eher diese Erklärung von wegen, du bringst damit eher eine Erklärung mit Hard Sci-Fi, als ich sag jetzt mal von wegen bei Star Wars. Bei Star Wars erklären sie nichts.
Ja, ne? aber Star Wars das ist Science Magic. Sorry, wenn ich das so sage.
Ja.
Oder auch Star Wars ist Fantasy im Weltraum.
Ja.
Sagen wir Star Trek. Wir haben Star Trek, da wird Hyperraum auch nicht erklärt oder sonst irgendwas.
Die Warp-Blase, und ich glaub,
bei Hard, das ist doch. Ja.
Und, genau. Und vor allen Dingen ist es coole bei Star Trek, dann hat man so gemerkt, hey, es gibt gewisse physikalische Zusammenhänge, die ja bedeuten, also zum Beispiel die Trägheit, was du gerade sagtest, Adi, würde ja eigentlich bedeuten, dass man zerquetscht wird, wenn man mit so einem Affenzahn um eine Kurve fliegt. Und dann haben sie halt einfach so ein Wort erfunden, der Trägheitsdämpfer.
Ja. Ja.
Also der Trägheitsdämpfer arbeitet auf Hochlast. Kein Mensch weiß, wie das Ding funktionieren soll, was es sein soll, aber sie haben dran gedacht, dass es Trägheit gibt.
Ja.
Also ist so halb auf dem Weg zur Hard Science Fiction sozusagen.
Das ist, aber immerhin, ja. Nee, aber für mich ist, wie gesagt, Hard Sci-Fi eher das, was physikalisch nachvollziehbar ist.
Ja, genau. Ja. Das ist der große Unterschied. Und dann geht es mir natürlich trotzdem darum, auch eine spannende Geschichte zu erzählen. Also im Grunde genommen finde ich, es gibt so verschiedene Vorurteile gegen Science Fiction und manche glauben halt so, Science Fiction ist Geballer im Weltraum, dank Star Wars und solcher Sachen eben. Science Fiction bedeutet ja im Grunde genommen einfach nur erstmal, ich befasse mich mit der Zukunft und überlege mir, was in Zukunft sein kann. Wie weit ich da weggehe von dem, was möglich ist, ist Geschmackssache. Aber Science Fiction kann halt ganz viele Subgenres beinhalten. Also es kann, und in meinem Fall ist es halt zum Beispiel ein Thriller. Der hat halt eben auch ganz viele politische Anteile, weil ich zum Beispiel, man muss dann ja auch irgendwie, wenn man sich so eine Welt ausdenkt, Grundsatzentscheidungen treffen. Oft ist es so, dass in Zukunftsszenarien dann so völlig andere, sag ich mal, Regierungen existieren. Alles auf der Welt hat sich geändert. Ich habe mir aber gesagt, Moment mal, wenn wir davon ausgehen, dass Asteroidenbergbau, dass man die Ressourcen aus dem All bekommt, gigantische Ressourcen, wenn man das vorantreibt, dann können sich eigentlich nur die Nationen durchsetzen, die das vorantreiben. Und deswegen gibt's bei mir eine Handvoll Nationen, die sozusagen auf dieser großen Raumstation, auf der das spielt, vertreten sind. Und die gibt's halt auch in 300 Jahren noch, ist die in dieser Geschichte das Konzept. Weil ich finde, ich wollte es mir nicht so einfach zu machen, ich erfinde jetzt irgendeine galaktische Föderation und dann gibt's auf der anderen Seite die Bösen, sondern bei mir ist es alles eine einzige Grauzone. Also die Nationen haben alle eigene Interessen. Vor allen Dingen gibt's eine ganz mächtige Institution, das ist die Transhumanistische Allianz. Wir brauchen uns ja heute nur die Konsorten Peter Thiel und Elon Musk und so weiter angucken, was die für eine Macht und für ein Kapital bündeln. Jetzt stellen wir uns das in 300 Jahren vor und da sind die halt mächtiger als alle Staaten zusammen. Das sind so Sachen, die ich mir dann halt eben überlege, die jetzt nicht nur Technik sind. Also ich will ja auch keinen Technik-Ratgeber schreiben oder sowas, ja. Sondern es muss ja eine spannende Geschichte sein. Wie gesagt, mir geht's halt darum, heute mal drüber nachdenken, was könnte passieren, wenn wir bestimmte Entscheidungen treffen oder halt nicht treffen.
Aber das finde ich auch gerade das Krasse daran, wenn du wirklich schon so einen Krimi da schreibst, dann trotzdem noch im Hintergrund sozusagen einfach das mitzudenken oder überhaupt sich erstmal zu überlegen, wie könnte das denn alles funktionieren in der Zukunft und sowas, ne? Also, dass du dann diese ganzen technischen Gegebenheiten da ja auch mitbedenken musst. So, das hast du ja neben dieser Geschichte, die du schreibst, hast du dann ja auch noch diesen technischen Aspekt, den du dann komplett da einfach mit reinbringen musst und um ihn einigermaßen logisch nachvollziehbar zu machen.
Ja. Also ich sag mal, es geht mir nicht darum, die Technik als Selbstzweck in den Vordergrund zu stellen, aber ich nenne jetzt mal ein Beispiel, Reisegeschwindigkeiten. Wenn ich jetzt davon ausgehe, wir bleiben in der realistischen Welt, gibt's keinen Warp-Antrieb. Also er wäre wahrscheinlich irgendwie möglich, aber er wird so gigantisch viel Energie verbrauchen. Also dass das Ding jemals umgesetzt wird, halte ich für extremst unwahrscheinlich. Ja. Also wir haben realistische Reisegeschwindigkeiten, dann bedeutet es, das Sonnensystem ist riesengroß. Wie lange sind die eigentlich von A nach B unterwegs? Das kann ich mir jetzt nicht einfach nur aus dem Kopf ausdenken, sondern ich muss überlegen, was hat das Ding für eine Masse, was hat es für eine Beschleunigung und so. Das würde jetzt andere in den Wahnsinn treiben. Die erfinden dann halt lieber schnell einen Fluxkompensator, Hyperdrive, High Energy, Connection, Clip, keine Ahnung, irgendwas.
Aber da war ich bei dir auch schon beim Anfang, beim Nachrechnen, weil du hattest ja beim Anfang, und ich darf jetzt ganz kurz einmal spoilern, hast ja, ich sag mal, von wegen das Föderationsschiff für die Reichen und einmal das halt für die Normalbürger. Das von den Reichen ist ja um ich war das ums 90-fache schneller oder sowas gefühlt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, du hast bei dem normalen Schiff 63 Tage, bis du bei Helios angekommen bist, und bei dem anderen hast du nur 17 Tage.
Ja, ich glaube es gar, ich weiß noch genau, es waren irgendwie bei den Billo-Schiffen, Anführungszeichen, irgendwas zwischen 0,6 und 0,7 G, während dann das schnellere Schiff,
genau,
damit es ein bisschen komfortabler war, bei 0,9 war und da aber halt auch einen exorbitant höheren Helium-3-Verbrauch gehabt hat. Deshalb konnten ja, sich genau, jetzt nur die Leute, die halt zu den Transhumanisten gehören, leisten. So.
Also, ja, aber ich würde fast sagen, ihr geht jetzt schon so in die Details der Story rein. Und ich muss sagen, es ist viel Sexappeal in der Luft. Ich bin begeistert von dem, was Tom auch jetzt bisher erzählt hat. Aber Tom, magst du vielleicht so einen kleinen Abriss mal geben, worum es in dieser Welt überhaupt großartig geht? Also klar, wir haben jetzt schon ein paar Sachen gehört. Es ist Hard Sci-Fi. Jetzt ist der Name Helios gerade durch den Raum geflogen und es hat was mit Raumfahrt zu tun. Aber wie sieht diese Welt aus?
Eine der zentralen Gedanken, die ich mir gemacht habe, ist, dass ich glaube, wir gehen in eine Zeit, um jetzt mal von diesen ganzen dystopischen Sachen, die uns so umgeben, jetzt negative zu uns, denn KI könnte hyperintelligent werden, uns besiegen, sowas. Ich habe mir gedacht, was positiv ist, die Medizin entwickelt sich rasant weiter, auch dank KI. Und mit Sicherheit wird unsere Lebenserwartung steigen. Wir haben in den letzten 200 Jahren eine Verdopplung der Lebenserwartung erlebt, der durchschnittlichen, ja, wobei diese Statistik wird ein bisschen durch Kindersterblichkeit verzerrt, aber grundsätzlich war es nicht ungewöhnlich, vor 200 Jahren mit 40 zu sterben und nicht mit 80. In 300 Jahren mit den Technologien, war die Grundidee war eigentlich, dass die Leute 220 Jahre alt werden im Schnitt. Und dann ist die Frage, was macht das mit der Gesellschaft? Und dann ist es so, dass natürlich der Planet übervölkert ist, die Ressourcen werden verbraucht, es gibt zwar Asteroidenbergbau, aber Helios ist halt eine gigantische Raumstation, die wo sozusagen Biosphären entwickelt werden, die selbsterhaltend sind. Das heißt, eine Alternative zum Planeten Erde, um dort zu leben. Und dieses Konzept habe ich nicht erfunden, sondern das hat ein skandinavischer Forscher, Pekka Janhunen, erfunden. Der Typ sagt von sich selbst, er mag gar keine Science-Fiction, aber er hat halt eben sich diese Gedanken gemacht. Und von dem habe ich im Prinzip die Blaupause, wie diese Raumstation aussieht. Das sind gigantische Zylinder, die rotieren. Wir sind ja in einem realistischen Szenario, gibt's keine künstliche Gravitation, sondern es wird halt Fliehkraft genutzt, um Gravitation zu simulieren. In dieser Arbeit von dem Typen steht genau drin, wie groß die Dinger sein müssen, wie schnell die Rotationsgeschwindigkeit ist und so weiter. Und da habe ich halt eben sehr vieles noch dazu erfunden und dazu entwickelt. Und im Prinzip ist es so, dass das Ganze von dieser transhumanistischen Allianz gesteuert wird. Die haben nämlich das Verfahren entwickelt, mit dem eigentlich jeder so seinen Lebensalltag bestreitet. Das nennt sich Biocontrolling. Das heißt, durch meine Lebensführung verlängere ich meine Lebenszeit. Und alle haben so tragen einen Biocontroller. Das ist ein Bauchgurt. Da werden gewisse Substanzen zugegeben, wenn sie benötigt werden. Hormone, andere Substanzen. Es wird aber auch alles getrackt. Also es ist sozusagen diese, was wir heute schon erleben mit Fitness-Trackern, mit Apple Watch und so weiter und so fort. Und wenn wir das uns 200 Jahre in der Zukunft oder 300 Jahre in der Zukunft vorstellen, dann kann es tatsächlich sein, dass dadurch die Lebenserwartung so massiv steigt, weil einfach immer mehr Daten gesammelt werden und wir immer mehr sehen können, wenn jetzt Person XYZ das gemacht hat oder das gemacht hat, ist sie entweder früher oder später gestorben. Das heißt, da allein dieses Ding war eigentlich der Ausgangspunkt war die Raumstation, weil ich diese wissenschaftliche Arbeit dazu gelesen habe. Das hat mich inspiriert und dann habe ich gedacht, aber wie sieht die Welt aus? Und dann bin ich drauf gekommen, die Medizin muss sich natürlich auch radikal weiterentwickeln. Und dadurch diese erhöhte Lebenserwartung. Und im Grunde genommen ist es bei der Story so, dass diese transhumanistische Allianz diese ganze Station sozusagen mitkonzipiert hat. Es ist auch über 200 Jahre entstanden. Also um die Dimension mal zu nennen, diese Zylinder sind 10 Kilometer lang und haben Durchmesser von 1 Kilometer. Also gigantische Dinge. Und sind halt bei dem Zwergplaneten Ceres entstanden. Das hat auch verschiedene Gründe. Das ist auch in der wissenschaftlichen Arbeit so, weil von dort aus viel Material gewonnen wird. Man hat halt eben nicht diese Schwerkraft. Der Planet ist relativ klein. Man hat nicht, muss nicht so viel Energie aufwenden, um Sachen von da hochzubringen. Also das, die Idee Ceres, die große Raumstation, ist nicht von mir. Ich habe sie nur weitergedacht und habe das dann ergänzt um Biocontrolling und noch andere Geschichten. So sieht halt diese Welt aus, und an diesem Biocontrolling sieht man schon, glaube ich, ganz gut. Mein Ansatz ist halt immer, die Welt ist nicht schwarz oder weiß, es gibt nicht gut und böse. Wenn ich Biocontrolling mache und werde dadurch 220 Jahre alt, mache ich das halt gerne, auch wenn jemand meine ganzen verdammten Daten hat. Trotzdem will ich nicht schönreden, dass die transhumanistische Allianz dadurch eine gigantische Macht hat. Und das erleben wir ja gerade mit den US-Konzernen, die so viele Daten von uns haben, dass wir total abhängig sind von denen eigentlich, weil wir keine vernünftige Alternative zu Microsoft, Google und wie sie alle heißen haben, ja. Ja, so sieht es da aus. Also es ist im Grunde genommen, wenn man so will, versuche ich schon, heutige Themen auf die Zukunft zu übertragen. Und ich weiß natürlich, so wird die Zukunft höchstwahrscheinlich dann doch nicht sein. Man kann es ja nicht vorhersehen, ja. Aber mir nützt auch eine Science-Fiction nichts, die keinen Bezug zu heute hat. Weil, also zum Beispiel, ich weiß ja zum Beispiel gar nicht, wie die Leute in 300 Jahren sprechen. Vielleicht reden die doppelt so schnell wie heute. Das weiß ich nicht. Ich schreibe aber so, wie wenn heute die Menschen sich unterhalten, damit es heutige Leser einfach verstehen können.
Schieß, Bruder, lass mal auf Lock in die Biosphäre, wallah.
Oder wir fallen auch alle an zu gibbeln oder so, also wie die KI-Sprache, wo wir dann auch nur noch wie R2-D2 sprechen.
Ja. Ja. Ach, das ist spannend. Hast du beim Schreiben selber davon irgendwie... ich sag mal, gab es dann so gewisse Momente, wo du dachtest von wegen, okay, das wird mir jetzt echt unheimlich, oder? Ich meine, bei diesem Weitdenken, es kommt ja aus deinem Kopf. Das muss man dazu mal sagen. So, aber ich meine, wenn man so an diese Zukunft denkt und gerade diese ganzen Veränderungen, klar haben wir viele positive Sachen, wie du es jetzt gerade sagtest, eben von wegen mit diesem, wie hast du es genannt?
Biocontrolling.
Biocontrolling. Aber ich meine, du hast ja trotzdem ein gewisses Maß an China da oben dann, ne?
Also es ist so, irgendjemand hat mal gesagt, es nützt ja nichts, sich die Welt schön zu reden, weil das irgendwie bequemer ist. Also ich versuche halt schon, ich habe da schon eine gewisse positive Grundnote drin, also dass die Menschheit halt einfach unheimlich viel noch erreichen kann und dass vieles möglich ist, aber ich mal mir auch nicht aus, dass das alles Friede, Freude, Eierkuchen ist in Zukunft, und außerdem darf man eine Sache nicht vergessen, dann wäre es ja auch langweilig. Also es soll ja vor allen Dingen unterhaltsam sein und ohne Konflikt keine Story, ne? Also insofern, ob mich das geängstigt hat, es hat mich vielleicht in gewisser Weise dieses Recherchieren ist ja so ein Rabbit Hole, da kannst du drin versinken und kommst von Höllchen auf Stöckchen. Und was man da alles so sieht, was eigentlich ein ziemlich beängstigender Gedanke ist, wenn man mal so drüber nachdenkt, dass wir so ein kleines blaues Körnchen im Universum sind und wir sehen immer nur so die Risiken, die hier gerade um uns herum sind, diese Kriege, Ukraine und so weiter. Wenn ein motherfucking schwarzes Loch oder sowas zu unserem Sonnensystem käme, wenn ein riesen Meteorit käme, wo wir nicht die Technik dafür haben, den abzuhalten, könnte das alles ganz schnell vorbei sein. Und ich finde es wichtig, sich diese Kleinheit von unserer hier vorhandenen Biosphäre, in der wir gerade leben, einmal vor Augen zu führen. Das sagen auch viele Astronauten, da kann vielleicht Steffen dann vielleicht was dazu sagen. Also viele Astronauten sagen ja, man muss die Welt eigentlich mal aus dem All gesehen haben, um wirklich dieses Gefühl zu haben, wir sind alle auf diesem kleinen Planeten zusammen, warum machen wir uns gegenseitig das Leben so schwer?
Ja. Also ich meine, das beste Beispiel ist ja eigentlich auch der Russland-Ukraine-Konflikt. Die ISS war der einzige Ort, an dem die Nationen noch vernünftig miteinander gearbeitet haben. Und ich denke, das trägt unglaublich dazu bei, diesen Blick von außen zu haben. Das ist so ein Standardsatz, den man einfach von Astronauten und Astronautinnen hört, wenn die da oben waren, sich nicht nur die politischen Konflikte angucken, sondern auch die Umweltkonflikte, wenn die Waldbrände über Australien sehen oder in Kalifornien oder sonst irgendwas, diese kompletten Ausmaße der Menschheit, dieser Krankheit Mensch, die auf der Erde wohnt, das muss unfassbar beeindruckend sein und etwas, was man sich eigentlich, so wenn man nicht da war, eigentlich so nicht vorstellen kann, wahrscheinlich. Zumindest nicht in diesem, gleichen monumentalen Ausmaß. Gerade wenn man da mit einer internationalen Truppe irgendwie oben rumhängt und man hat so ein Gefühl von Verbundenheit, dieses In-Group-Out-Group-System, so wir sind die hier oben, wir sind jetzt diese eine Einheit und wir gucken gerade darunter und gucken uns diese Scheiße an. Das muss unfassbar beeindruckend sein.
Ja. Also es heißt, es hat natürlich eine gewisse Faszination auch, sich schreckliche Sachen auszumalen, aber ich versuche schon immer eher so den produktiven Aspekt dessen, was Menschen entwickeln können und wo die Reise hingehen könnte, darzustellen. Und zum Beispiel in meinem Szenario hat man nicht versucht, den Mars zu besiedeln, weil man gedacht hat, es ist Schwachsinn in so einer schwachen Gravitation, in so einer lebensfeindlichen Welt, wie was jetzt Elon Musk ja unbedingt will, sondern man hat lieber gesagt, okay, wir bauen richtige Biosphären und bauen die halt komplett. Es ist sogar effektiver als versuchen, diesen Planet zu terraformen. Das sind halt alles so Sachen, ne, die man als Autor dann einfach entscheidet. Man entscheidet einfach mal, die Menschheit hat sich halt dahin entwickelt. Ne? Und okay, das macht halt auch Spaß, weil ich kann ja dann, wenn ich diese Entscheidung einmal getroffen habe, dann ich recherchiere dann ja, was wäre möglich, und dann werde ich ja auch in Schranken gewiesen. Und das macht für mich den Reiz an Hard Science Fiction aus, weil wenn ich diese Schranken nicht habe, kann ich ja meist Gott was ausdenken, aber es ist halt total beliebig dann. Also.
Aber jetzt stell dir mal vor, wir sind noch nicht so weit mit der Technik. Ne? Wie gesagt, wir reden jetzt von in 300 Jahren könnte es so sein. Ja, Elon Musk versucht das jetzt, Elon Musk versucht das jetzt zu machen, um in den Geschichtsbüchern zu landen.
Ach, Bullshit. Wenn du dir mal genau anguckst, wenn du dir mal die Technologien die er da jetzt vorantreibt, wenn du dir das mal wirklich eins zu eins anguckst, dann ist das quasi die Blaupause für ein Besiedlungsprogramm für den Mars, für, wenn du sagst, ne, so Hyperloop-Systeme, selbstfahrende Elektroautos, Roboter, also entsprechend halt wirklich humanoide Roboter, die Arbeit machen können. Das ist alles für mich Pionierarbeit. Also natürlich mit einer gewissen Vermarktung hinten dran.
Warte mal ab. Wenn er anfängt, so einen Scheiß da oben zu machen, wird er in die Geschichtsbücher kommen. Und dann wird er der Erste sein, der es gemacht hat.
Er ist immer noch ein Geschäftsmann und der will Geld machen hauptsächlich. Ich glaube, das ist sein größtes Ziel. Und man muss sagen, SpaceX hat tolle Arbeit geleistet, nicht Elon Musk. SpaceX hat tolle Arbeit geleistet in der Entwicklung gerade von den Falcon-Raketen. Die Dragon-Kapseln sind regelmäßig in Gebrauch. Das sind coole Technologien und wahrscheinlich wird
Tom SpaceX guckt gerade schon auch so in den skeptisch. Nächsten Jahren. Was? Tom hat schon so seine Augenbrauen hochgezogen.
Nee, ich hör zu.
Okay, gut.
Also die Technologien, die SpaceX unter anderem, es gibt auch ganz viele tolle andere Firmen da draußen, aber SpaceX war am entwicklungsstärksten in den letzten Jahren, das muss man einfach so sagen. Das wird dazu beitragen, dass jemand den Mars höchstwahrscheinlich betreten wird, aber das wird's auch gewesen sein, wenn überhaupt. Die Trump-Administration hat die NASA massiv eingeschränkt. Jetzt ist sogar der Lunar Gateway so ein bisschen in Gefahr, steht ein bisschen auf der Kippe. Trotzdem soll die ISS in den 30ern außer Dienst gelassen werden und Stück für Stück quasi abgebaut werden. Das ist ultra traurig.
Wie viele Jahre hat sie denn auf dem Buckel?
Die ISS Anfang der 2000er wurde die in Betrieb genommen. Ich glaube sogar 2000 oder 2001 so komplett durchgehend besetzt seit dann. In den 90ern gebaut, Anfang 2000 durchgehend besetzt. Und nach diesen 30 Jahren jetzt soll sie eben außer Dienst gestellt werden. Das heißt, als nächstes großes Projekt haben wir auf dem Zettel das Lunar Gateway, eine Station, die in der Mondnähe quasi platziert wird. Grundidee war einfach, das Ganze als Weltraumbahnhof potenziell nutzen zu können, dass man Wasser und damit eben auch Wasserstoff als Raketentreibstoff vom Mond abbauen kann, ernten kann, wenn man so möchte, um da dann eben Treibstoff für Missionen, die tiefer ins All gehen, vom Lunar Gateway aus liefern zu können. Und damit wären auch Mars-Missionen denkbar. Trotzdem wird, glaube ich, parallel auch schon generell versucht, in Richtung Mars zu schielen, aber das sind alles so wischiwaschi unkonkrete Pläne. Also das, und vom Terraforming redet bei den großen Institutionen, bei den offiziellen Institutionen niemand. Und auch Elon Musk wird da nicht mit einsteigen, solange NASA nicht sagt, yo,
ach was, NASA, ESA ist Vorreiter, ne? Artemis, ich sag nur.
Ja, Artemis 6, gerade rausgekommen, schon wieder veraltet. Schade, aber aber Artemis, warte mal, Artemis ist
Ariane.
Ariane 6. Artemis ist die Mondmission, ja. Ariane ist die Rakete. Ja. Ariane 6 ist tatsächlich schon leider nach neuestem Stand wieder ein bisschen veraltet.
Aber ich möchte jetzt nochmal auf die Sphäre zurückkommen. Also das den ersten Teil, weil das wird ja eine Trilogie, um das schon mal zu erklären. Der zweite Teil, der ist jetzt auch schon draußen. Der dritte ist ja gerade in der Vorbereitung mit Release für dieses Jahr. Ich hoffe früher.
Also
ich hoffe mindestens mit 5000 Seiten.
Es kommt drauf an, welchem Jahr dieser Podcast ausgestrahlt wird.
Ausgestrahlt also 2026, aber ja.
2026 kommt hin, ja,
genau. Also für die Leute, die es genau wissen wollen, wir schreiben heute den 29.12.2025, 20:31 Uhr.
Deswegen ist auch das, was im Hintergrund vielleicht manchmal so am Knall zu hören ist, kein explodierendes Raumschiff, sondern irgendwelche Idioten, die jetzt schon rumböllern. Ja.
Aber mit dem, was wir jetzt schon alles gehört haben und dieses Genre Hard Science Fiction, was ich halt unglaublich geil finde, das ist eben das Universum, das du gebaut hast. Weil schon alleine die Idee, Biocontrolling, die Station Helios, das politische System, die Kontroversen, die mit entstehen, was passiert mit jemandem, der entsprechend so alt wird, was passiert mit Leuten, oh Spoiler, es gibt auch immer Hardliner, die sagen, das ist gegen die Ethik, so quasi so alt zu werden, das ist gegen die Natur des Menschen, wird dort mit beleuchtet. Dann haben wir natürlich auch diese richtig krassen, ja, gut recherchierten Sachen, also sei es die Trägheit, sei es, wie macht man eine Ressourcenversorgung, sei es, wie krass anfällig kann eine Biosphäre an für sich selbst sein. Das sind schon alles Sachen, das feiere ich hart. Weißt du, bei Star Wars ist es so, da finde ich das Universum unglaublich geil. Nur die Story scheiße. Um es mal so krass zu sagen, ne? Also ich finde das cool, wie das aufgebaut worden ist, so das politische System, auch quasi das Intergalaktische, super, super geil. Ein paar Storystränge sind schon nett, aber insgesamt finde ich doch schon so harter Tobak, aber da macht das Universum vieles wieder raus und vieles wieder gut, warum ich halt auch Star Wars mag. So, und bei dir ist es halt so, dass die Tiefgründigkeit geht für mich in den Bereich, wie es die Expanse geschafft haben. Na, auch eins der größten Science-Fiction-Meisterwerke, das wir jetzt in den letzten Jahren haben durften. Und bei dir, wenn was ja schon so spannend ist, halt einfach so einfach diese tiefe Recherche, diese Galaxie, die du geschaffen hast, da ist ja doch eine komplette Story mit dabei. Das muss man sich ja einfach nochmal auf der Zunge zergehen lassen, die halt auch echt gut ist, muss man sagen. Und deshalb fühle ich mich in da wirklich, ich habe gesagt, ich bin Hörbuch-Junkie, hab da mittlerweile einen ziemlich krassen Konsum von 2 bis 3 Hörbüchern, die ich im Monat konsumiere. Und da bin ich dann irgendwann mal auf dein Werk gestoßen und hab dann gesagt, gut, hab noch Guthaben über, holst es dir. Und ja, die ersten 20 Minuten gehört und dachte mir so, okay, boah, gut, gehst du mal ein bisschen mit der Wiedergabegeschwindigkeit hoch. Okay, ist besser. Oh, okay, Trägheit. Mhm. So, und dann war ich irgendwann voll drin und kam halt echt nicht mehr raus. Und das passiert ganz, ganz selten bei mir, dass mich halt ein Buch so in der Art und Weise catcht. Also da wirklich auch nochmal an der Stelle Chapeau.
Ja, vielen Dank. Also dieser Anfang ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, wenn du ein komplettes Universum entwirfst, musst du die Menschen ja irgendwie da reinholen. Du musst erstmal mehr beschreiben, als wenn ich jetzt zum Beispiel hier und jetzt heute, ich lasse eine Geschichte, ich wohne in Hamburg, ich würde eine Geschichte in Hamburg aufspielen lassen, würde sagen, die Reeperbahn, eine regnerische Nacht, ja. Hat jeder sofort ein Bild vor Augen, aber wenn das Ding im Weltraum startet in 300 Jahren, musst du erstmal abholen, was ist überhaupt los, was gibt's an Technik und so weiter. Das ist eine Gratwanderung, ist ein schmaler Grat, man darf auch nicht zu viel Infodump da reinbauen, ne? Also das, wenn das gelungen ist, dass es einerseits diese Information da ist, aber trotzdem die Story das Ganze trägt, dann ist es genauso gelungen, wie ich es mir eigentlich erhofft hatte. Und im Grunde genommen habe ich den Roman so geschrieben, das ist das Buch, das ich selbst gerne lesen würde. Und da hat man natürlich wenig Einfluss drauf, ob es auch andere Leute anspricht und ob es gefällt. Ich habe mir vorgestellt, es hätte auch genauso gut sein können. Ich veröffentliche das Ding und nach 10 Monaten gab es 15 Verkäufe, 7 davon eigene Familie, Rest Kumpels. Ja. Aber es scheint offensichtlich viele Leute angesprochen zu haben, wie man ja auch an den vielen Rezensionen sieht und dann halt eben der Deutsche Science-Fiction-Club. Also die lesen pro Jahr dann 130 Romane und von diesen 130 bin ich sozusagen unter den Top 3 gelandet, als jemand, der vorher überhaupt nicht auf der Bildfläche war. Das ist dann schon, insofern war das für mich, eigentlich hat der Erfolg schon das übertroffen, was ich mir eigentlich für möglich gehalten habe. Mir ging es eigentlich erstmal gar nicht darum, sondern mir ging es darum, diesen Roman zu schreiben, wo ich dachte, es muss doch möglich sein, Science Fiction zu schreiben, ohne Quatsch zu erzählen. Ja. Also so. Weil ich muss dazu sagen, ich bin ein großer Science-Fiction-Fan, aber bin bei Science-Fiction extrem wählerisch. Ich finde was nicht nur deshalb gut, nur weil es geile Trickeffekte gibt und weil es Science-Fiction ist. Es muss schon auch ein Gehalt haben. Und The Expanse ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Das ist wirklich eine sehr, 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 also ich würde sogar sagen, die beste Science-Fiction-Serie, die ich bisher gesehen habe, weil sie halt eben die Gesetze der Physik noch so halbwegs, also die liegen das schon so ein bisschen zurecht.
Ja, ja, auch die haben ihren Fluxkompensator, siehe Protomolekül, ne, was ja auch nicht, und ich will aber nicht spoilern, ne, gegen Ende hat auch das alles komplett was Mystisches und Magisches, was dann auch komplett nicht erklärt wird. Aber wer die Serie schon geil fand, der wird auch die Bücher lieben. Also absolut. Also das ist, ja, ich fühle, was du sagst, warum es mit einer der besten Serien aller, also seit langem ist in dem Genre.
Ja. Naja, und um nochmal diese eine Sache mit den Raumschiffen und den Geschwindigkeiten aufzugreifen, der Geschwindigkeitsunterschied kommt dadurch zustande, dass die Transhumanisten so viel Kohle haben, dass die ohne Ende in ihrem Fusionstriebwerk Helium-3 verbrennen können und die ganze Zeit den Schub aufrechthalten können. Das ist das, was bei The Expanse auch stattfindet. Die fliegen die ganze Zeit, also die fliegen sogar mit einem G-Schub, das ist brutal, was die an Energie eigentlich haben müssten. Und dadurch, dass sie die ganze Zeit weiter beschleunigen, sind die halt super schnell von A nach B geflogen. Das ist bei mir halt so, die schaffen 0,3 G, die den Schub aufrechterhalten. Und die anderen brennen halt für 8 Stunden oder so, beschleunigen und der Rest ist freier, also Gleitflug und dann haben sie halt eben auch Schwerelosigkeit an Bord. Und die Transhumanisten haben so viel Kohle, dass sie das nicht nötig haben. Die kriegen ohne Ende Helium-3 vom Atmosphären, aus der Atmosphäre des Jupiters, wo die Chinesen ein Patent haben und nur die können das liefern. Also sind alles so Aspekte. Man kommt vom Höllchen auf Stöckchen, wenn man sich sowas ausdenkt. Ja.
Ja, aber es war trotzdem spannend, weil damit stabilisierst du das System. Ja, weil jeder hat irgendwie dann, die Chinesen haben ihre Vormachtstellung halt in Bezug auf Helium-3-Sourcing. Na, dann gibt's wieder die Abhängigkeit von den Transhumanisten. Also es ist schon ist ausgeklügelt. Es macht Spaß, wenn du da wirklich drin bist. Du denkst halt viele kleine Details. So, ist immer noch. Ich glaube, ich habe mich gerade total furchtbar, wie so der letzte Fanboy. Aber ich muss sagen, es ist halt auch wirklich ein Buch, was mich wirklich seit langem mal wieder ganz, ganz exzessiv gecatcht hat.
Das freut mich
total. Ist doch schön, nochmal einen Lob abzugeben.
Ja. Ich meine, mehr kann man muss sich ja auch immer mal, also wenn wir vielleicht jetzt nochmal auf dieses erste Mal zurückkommen, also zum ersten Mal Self-Publishing. Wie gesagt, bei Büchern gibt's generell überhaupt sowieso keine Erfolgsgarantie. Bei den Verlagsbüchern war es aber so, da läuft es ganz anders. Also bei den Verlagsbüchern ist es so, dass man eigentlich erstmal, also bei den Sachbüchern war es so, dass ich erstmal eine Idee verkauft habe. Also ich habe erstmal ein Exposé geschrieben, das gab noch kein Buch. Ich habe gesagt, das soll in dem Buch drinstehen, das ist so der Erzählstil, hier ist ein Probekapitel. Dann hat der Verlag gesagt, super, machen wir. Jetzt kriegst du einen Vertrag und bis zum Zeitpunkt X ist das Buch fertig, dann hoffentlich. Und dann habe ich es halt geschrieben und mit einer Lektorin zusammengearbeitet. Und du hast halt die Sicherheit, das steht in Buchhandlungen, der Verlag kümmert sich drum, dass es sichtbar ist und so weiter. Als Self-Publisher hat man überhaupt keine Garantie auf irgendwas. Das heißt, der ganze Prozess des Schreibens war völlig, wie soll man sagen, also sehr viel Zeit in was reingesteckt, wo ich nicht den Hauch einer Ahnung hatte, ob es irgendeine Sau außer mir interessiert, ja. Und dann veröffentlicht man es halt irgendwann und wenn es dann praktisch funktioniert, das ist also viel was Befriedigendes kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, als dass man was macht, wo man so viel Lebenserfahrung und Zeit reinsteckt und es wird dann gesehen. Es gibt mit Sicherheit ganz viele tolle self-published Bücher, die vielleicht genauso gut, wenn nicht sogar besser sind und die werden nicht wahrgenommen, ja. Und das hat dann oft was mit Glück zu tun. Also ich denke, bei mir war ein entscheidender Faktor halt eben Künstlername in Kombination mit Titel plus Cover plus die Beschreibung, die Kurzbeschreibung, was passiert in dem Buch. Das sind die Sachen, die mussten sitzen. Wenn das irgendwie cheesy gewesen wäre. Und ich habe es ganz klar als Hard Science Fiction auch positioniert, auch bei Amazon. Also ich habe dann auch Hard Science Fiction dazu geschrieben und so weiter. Und es hat dann irgendwann sogar dazu geführt, weil es so gut funktioniert hat, dass das erste nicht gesponserte Buch, was man fand bei Amazon, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, wenn man Hard Science Fiction eingegeben hat, dieser Roman war. Krass. Und das sind aber Sachen, da hatte ich keinen Einfluss drauf. Das ist der Algorithmus von Amazon, der das gemacht hat. Ja, also das heißt, das Schreiben an sich, wenn jetzt jemand diese Folge hier hört und sagt, ich wollte schon immer mal was schreiben und ich schreck halt so davor zurück, ich würde sagen, einfach machen, aber vielleicht im Geiste sich mental drauf vorbereiten. Es kann sein, dass es keinen großen Anklang findet, aber das heißt ja dann nicht, dass es schlecht ist.
Ja, aber ich glaube auch so, wie du das erzählst, du hast das Buch ja auch in erster Linie auch erstmal nur für dich selbst geschrieben oder war da schon von vornherein wirtschaftlicher Gedanke da? Oder wie du es erzählt hast, ich verstehe daraus, du wolltest dir bestimmt erstmal selbst was beweisen, dass du das kannst, dass du das machst.
So, das war so quasi Finger knacken, so jetzt Geld verdienen.
Wenn ich Geld verdienen wollen würde, hätte ich nicht Science Fiction als Genre genommen, ja? Dann hätte ich irgendwie Romance genommen oder Romantasy oder wie.
Oder hättest du so Dark Romance im Weltall machen können.
Dark Romance im Weltall, Alien-Tentakel, zärtliche Alien-Tentakel, die sind deine Menschen.
Wow.
Ja, 50 Shades of Grey, dann haben wir es wieder, ja.
Willst du Geld verdienen, sag nicht, ich mache physikalisch plausible Hard Science Fiction. Und dennoch habe ich natürlich einen professionellen Anspruch dran gehabt und dieser Anspruch sah so aus, dieses Buch darf in nichts von einem Verlagswerk unterscheidbar sein, von der Qualität her. Und da ich halt eben mit Verlagen gearbeitet habe und ich habe auch eine sehr gute Lektorin, die hat auch mit mir die Sachbücher genommen, es war auch teuer. Also ich habe in das Ganze erstmal Geld reingesteckt, also Lektorat, Korrektorat, das sind für diejenigen, die sich nicht so auskennen, sind zwei Schritte. Also das Lektorat bedeutet, jemand liest das Ganze und entdeckt noch Logiklöcher oder sagt, da ist vielleicht was zu lang oder zu wenig. Mhm. Also die Lektorin, mit der ich zusammengearbeitet habe, die hat mir danach gesagt, also Worldbuilding, alles funktioniert, aber wenn du jetzt noch 80 Seiten mehr schreibst und dich dabei auf die Figuren konzentrierst, die Figuren sind noch zu weit im Hintergrund. Und da habe ich so gesagt, wow, da ist was dran, weil eigentlich war das große Ganze war die Idee und so weiter. Und aber jede Geschichte funktioniert nur so gut wie die Figuren, die man darin begleitet. Und da habe ich tatsächlich ich kannte das bisher bei Verlagen so, es ist zu lang, du musst kürzen, hat sie gesagt, schreib 80 Seiten mehr. Die Geschichte trägt das, trau dich, dir Zeit zu nehmen, auch Figuren mehr zu beschreiben. Habe ich gemacht und so. Das sind halt so Sachen, die passieren im Lektorat. Und das Korrektorat ist dann nur wirklich rein Fehler raus, letzte Fehler, weil selbst wenn noch so viele Leute das vorher gelesen haben, es sind immer noch Fehler drin. Ja, da muss noch mal jemand mit einem anderen State of Mind, der einen anderen Fokus hat, das lesen. So, und für diese ganze Sache habe ich zusammen um die 4.000 Euro ausgegeben. Das heißt, hätte weg sein können, wenn kein Mensch das Buch gelesen hätte. Hab aber gesagt, ich will diese Qualität und wenn, das ist halt eben das Gute, wenn man im Verlag arbeitet, zahlen die das halt, ja. Aber dann habe ich noch Geld in Marketing gesteckt und das war, habe ich so gemacht, also ich habe das Ding exklusiv bei Amazon veröffentlicht. Nicht, weil ich ein großer Amazon-Fan bin, also wir wissen ja alle, was da für Probleme sind, wie die Mitarbeiter behandeln. Jeff Bezos ist ja einer von diesen, sag ich mal, Transhumanisten, ja. aber es ist einfach für Self-Publisher mega, was die einem bieten. Und vor allen Dingen konnte ich auf Amazon gezielt Marketing machen, das habe ich nämlich so gemacht, mit bezahlten AdWords. Also das heißt, ich kann Begriffe, mir raussuchen, zum Beispiel Hard Science Fiction, und kann sagen, wenn jemand danach sucht, muss mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit mein Buch als gesponsert irgendwo erscheinen. Und das Gute daran ist, man bezahlt pro Klick. Das heißt, erst wenn jemand dadurch auf das Buch geführt wird, bezahle ich das Geld. Während früher, wenn man sich das mal überlegt, bei Zeitungen, du schaltest für hunderte bis tausende Euro eine Annonce, hast keine Ahnung, ob es überhaupt jemanden dazu bringt, das weiter zu verfolgen. Und das habe ich ganz gezielt gemacht und über einen langen Zeitraum und habe diese Words, man kann dann halt genau tracken, so und so oft wurde das angeklickt. Dann hat man manchmal Wörter, die werden ganz oft angeklickt, aber am Ende steht kein Kauf und man gibt zig Euro aus, ohne dass mit dem Wort was gekauft wird. Dann muss man das Wort auch mal rausschmeißen oder so, ne? Das heißt, das muss man
immer
so
ein bisschen... Hört auf, hier rauf zu klicken.
Genau, genau. Und das habe ich halt gemacht. Das war aber auch das einzige große, was ich an Marketing gemacht habe. Lange Rede, kurzer Sinn. Also das hat mich aber auch nochmal 2000 Euro gekostet im Lauf der Zeit. Das heißt, ich habe 6000 Euro ausgegeben. Wobei man das Marketing nicht so ganz so sehen sollte, sondern man muss ja sagen, wenn die Klicks konvertieren, verdiene ich ja damit auch Geld. Ne? Also das muss man immer sehen, dass das kann sich dann auch am Anfang etwa die Waage halten, was ich ausgebe und wie viel ich an Verkäufen einnehme. Aber nur so, man muss ja irgendwie in diesen zigtausend Veröffentlichungen, die da stattfinden, irgendwie sichtbar werden. Und jetzt beim zweiten Roman habe ich das gar nicht gemacht. Also der zweite Teil von der Sphäre, der hat ja auf das erste aufgebaut, da war das nicht mehr nötig. Da war die Sichtbarkeit schon von alleine da. Da gibt's jetzt Leute bei Amazon, die followen mir, und Leute, die das erste gekauft haben, denen wird's dann wahrscheinlich auch irgendwie vorgeschlagen. Das heißt, ich habe diesen, das, was jeder, der zum ersten Mal einen Roman veröffentlichen will, muss aus der Unsichtbarkeit in die Sichtbarkeit kommen. Und es erscheint am Anfang wie eine unüberwindliche Hürde. Man denkt so, wie soll ich das schaffen? Und wie gesagt, da würde ich sagen, einfach machen, drauf konzentrieren, dass das, was man macht, so gut ist, also so richtig gut ist, keinen faulen Kompromiss, nicht aus Faulheit sagen, ach, ich den Rest, das ist fuchs ich irgendwie so hin, weil das funktioniert nicht. Das
sogenannte Cringe Mountain, ja, im Social Media Bereich wird davon gesprochen. Der Cringe Mountain, das ist, wenn du quasi als kleiner Content Creator so hochwertig produzierst und das raushaust, als hättest du sinngemäß 20.000 Follower hast, aber in Wirklichkeit nur 100. So, und das wirkt für deine 100 Follower vielleicht erstmal cringe, darum dieser Ausbruch Cringe Mountain, weil die Wahrscheinlichkeit ist dann höher, dass du halt dann diesen Mountain halt einfach schaffst und danach halt einfach dadurch Reichweite generierst. Und das ist ja letzten Endes genau das, was du mit deinem Anspruch machst. Du hast von vornherein gleich gesagt, keine Kompromisse, das Buch wird so produziert, in Anführungszeichen, wie wenn es von einem Verlag kommt, ohne Wenn und Aber, auch entsprechend mit dem, was dann im Nachgang halt auch dazugehört, und dass du halt die richtigen AdWords gesetzt hast, dass du Geld ins Marketing genommen hast und. Also für mich scheint es auf jeden Fall plausibel und nachvollziehbar. Ja. Und halt auch erfolgreich. Ja, ansonsten wird ja nicht, wann kommt Teil 3?
Ja, 2026. Ich habe jetzt gerade Stand heute, 29.12., ich habe um die 20% fertig in Erstschrift. Aber das ist auch noch was ich, falls hier jemand zuhört, der auch für sich sagt, ich will es auch angehen. Ich würde mir vor Augen halten, dass die Überarbeitung mindestens genauso lange dauert und vor allen Dingen noch anstrengender ist, als das Ding zu schreiben, wenn man diesen professionellen Anspruch hat, weil man muss, um dieses Letzte rauszuholen, dass es sich wirklich nicht mehr von einem professionellen Verlagsbuch unterscheidet, wenn man da keine Erfahrung hat, würde ich vermuten, dass das sogar schwerer ist, als das Buch zu schreiben.
Hm. Kannst du, du hast gerade davon gesprochen, dass man sich in die Sichtbarkeit rücken muss, gerade mit einem Erstlingswerk. Kannst du da eine Benchmark geben? Also du musst jetzt nicht deine Verkaufszahlen droppen, aber was kann man so sagen? Erster Release-Monat, so und so viele Verkäufe, ab wann ist man da sichtbar? Und ab wann würdest du sagen, ist das erfolgreich gestartet? Weil da habe ich überhaupt keine Vorstellung von, ob das jetzt 500 Sales sind, 5.000, 50.000.
Ich habe jetzt noch eine Sache gemacht. Ich habe eine Leserunde bei Lovely Books gemacht. Das heißt, da kann man sagen, ich habe jetzt, 20 Leser kriegen den Roman umsonst, die sich dafür anmelden, und die sollen danach eine Bewertung schreiben. Und die kann man dann auch fragen, schreibt mal bitte eine Bewertung bei Amazon. Das ist nämlich die Währung, auf die es ankommt. Um sichtbar zu werden, brauchst du Bewertung. Und wenn es geht, natürlich positive Bewertung. Mittlerweile habe ich, glaube ich, 850 oder sowas. Ja, aber um erstmal diese ersten Bewertungen zu bekommen, das ist die große, große Durststrecke. Und es war dann eben auch so, dass es bei mir halt, es hat halt gedauert. Also ich glaube, ich habe im ersten Monat 43 oder 44 Exemplare verkauft und dachte dann schon so, naja, immerhin, das hat jemand gekauft und so, ne? Mhm. Und das ist dann aber weiter hochgegangen. Und warum habe ich mich entschieden, es exklusiv bei Amazon zu machen? Amazon bietet einem, wenn man dort exklusiv ist, verschiedene Vorteile. Und einer dieser Vorteile war, dass Amazon sagen kann, pass auf, wir machen das heute zum Kindle-Deal des Tages. Dann wird das Buch günstiger verkauft, wird von Amazon beworben. Und das haben sie mit der Sphäre gemacht. Und dann an diesem einen Tag habe ich dann, keine Ahnung, 80, 90 oder sowas verkauft. Viel mehr als so da in dem ganzen Monat.
An einem Tag.
Ja, genau. Und dann ging halt eben die Sichtbarkeit dadurch hoch. Und dann ist sie praktisch auf einem, ich weiß nicht, wie Amazon das macht, aber es bleibt bei mir auf einem ziemlich konstanten Level. Also die wahrscheinlich kriegt mal der Leser was zugeschickt an Ad oder mal der. Ich weiß es nicht, wie das funktioniert. Mittlerweile bin ich bei der Sphäre, glaube ich, bei 3.400 verkauften Exemplaren. Da kommen aber noch Hörbücher dazu. Also das heißt, das hat sich jetzt deutlich ins Lukrative verschoben, ja. Da ist natürlich auch noch Luft nach oben. Mein meistverkauftes Verlagsbuch, dieses, wer ja sagt, darf auch Tante Inge aus sein, da bin ich mittlerweile, habe ich halt diese berühmte Bestsellermarke von 100.000 schon so gut wie geknackt. Aber in einem Zeitraum von mehr als 10 Jahren. Und man muss einfach dazu sagen, als Verlagsautor verdient man einfach viel weniger pro verkauften Buch. Das heißt, für mich ist jetzt schon die Sphäre lukrativer als ein anderes Sachbuch, das ich geschrieben habe. Jetzt nicht dieses, nicht Tante Inge, sondern ein anderes, was viel noch mehr verkauft hat, aber ich habe viel weniger Geld davon bekommen. Das sind alles Sachen, die muss man sich überlegen und man darf auch nicht vergessen, diese Verkäufe habe ich erzielt, ohne in auch nur einer einzigen Buchhandlung zu stehen, ohne in irgendeinem, keine Ahnung, literarischen Feuilleton zu erscheinen. Das ist nur, also so, das ist wirklich so eine, wie soll man sagen, so eine Art Guerilla-Verkaufsgeschichte. Und was man halt sagen kann, damit ein Erstling als Self-Publisher wirklich erfolgreich ist, das hat ein anderer, ein sehr bekannter Self-Publisher, Brandon Q. Morris alias Matthias Matting, der gilt so als der Self-Publishing-Papst, der hat auch schon früh damit angefangen, hat auch eine Self-Publisher-Bibel geschrieben, ein kostenloses Werk, wo ich auch viel draus gelernt habe, wie man da vorgeht. Er hat gesagt, wenn man 3.000 Verkäufe erreicht mit dem Erstling, dann ist es wirklich erfolgreich. Und das ist schon die Spitze des Eisbergs. Das heißt, da muss man schon davon ausgehen, dass tausende andere weit davon entfernt sind. Und insofern darf man halt die Erwartung auch nicht so hoch strecken. Und dann ist es halt so, dass die Kontinuität dann irgendwann den wahren Erfolg bringt. Also wenn ich jetzt als Tom Van Allen am Ball bleibe, mach immer weiter, schreibe noch einen Roman, der hoffentlich auch gut ist. Ich habe natürlich auch noch andere Romanideen, die ganz in einer ganz anderen Welt spielen und auch näher in der Zukunft, an uns dran sind. Wenn das funktioniert, dann wird die Kontinuität den Erfolg bringen. Und das ist halt einfach verdammt viel Arbeit. Und das muss man halt vorher wissen. Also so diese, wenn einer so sagt, oh, ich schreibe jetzt mal einen Roman und werde reich, schwierig. Da muss man schon, weiß ich nicht, wie noch mehr Glück als ein Sechser im Lotto oder so haben.
Ich wollte gerade sagen, aber so ein Fitzek zu machen, so um die 6 Bücher im Jahr rauszubringen, das ist natürlich dann auch gruselig, ne? Also Sebastian Fitzek bringt ja gefühlt 3 Romane pro Jahr raus.
Ja.
Oder so.
Das ist aber für einen Self-Publisher nix, ja. Also ich kenne Self-Publisher, ich kenne einen Self-Publisher, der schreibt 8 Romane pro Jahr.
Tariot oder was?
Nee. Brandon Q. Morris, von dem ich gerade sprach.
Ja, ich meine, Tariot hat ja auch einen unglaublichen Output. Also deshalb, aber ja, Brandon Q. Morris, von denen habe ich auch schon ein bisschen was durch.
Viele Self-Publisher leben davon, dass sie da, weil der Punkt ist, warum macht man das? Und man macht es deshalb, damit man permanent sichtbar bleibt. Mein Gedanke war, ich gehe auf Qualität und ich hoffe, dass es mir gelingt mit 2 Romanen pro Jahr. Also ich denke, das kann ich schaffen, 2 Romane pro Jahr, dass dann vielleicht die Leser sich schon drauf freuen und warten, so, oh, jetzt ist wieder einer da. Beim jetzt die ersten beiden kamen mit 1 Jahr Abstand, und da merkt man dann schon, ui, man, das ist schwer für den zweiten, die Sichtbarkeit so schnell aufzuholen. Das wäre wahrscheinlich besser gewesen, ihn nach einem halben Jahr zu veröffentlichen, aber da hatte ich ihn halt natürlich noch nicht, ne? Das heißt, ich bin jetzt im Moment.
Nächstes Jahr kommen dann 2 Bücher.
Bitte?
Nächstes Jahr kommen dann 2 Bücher. Ja.
Also das ist sicher. Adi. Ich habe ein Buch, also den dritten Teil von Die Sphäre, damit ist dann die Geschichte auch auserzählt. Und das andere ist ein ganz anderer Roman, den ich zusammen mit einem anderen Hard-Science-Fiction-Autor schreibe, nämlich mit Ralf Edenhofer. Der hatte beim Deutschen Science-Fiction-Preis jetzt den 2. Platz gemacht. War also auf dem Treppchen 1 vor mir sozusagen. Und wir haben jetzt tatsächlich zusammen einen Roman geschrieben, der ist jetzt gerade in der Überarbeitung und der spielt in der näheren Zukunft. Also 2079 spielt der und die Grundidee dahinter war, dass wir beide gesagt haben, wir wollen eigentlich endlich mal ein positives Zukunftsbild zeichnen, wir wollen eine Utopie schreiben, aber eine Hard-Science-Fiction-Utopie. Also das, was da an Technik präsentiert wird, muss funktionieren und wir haben eine Welt erschaffen, in der die Menschheit die wichtigsten Probleme, die uns gerade sozusagen Angst machen, überwunden hat. Weil ich finde, jetzt ist es an der Zeit, es gibt halt unendlich viele Dystopien und Roboter, die Menschen töten und KI und was weiß ich was. Wir wollten jetzt mal was machen, so, wir wollen jetzt einfach mal einen hoffnungsvollen Akzent setzen und sagen, hey, Technik kann auch viel Positives bewirken halt. Ja, und das Buch ist deshalb, also ist jetzt praktisch in der Überarbeitung, das wird dann nächstes Jahr auf jeden Fall erscheinen. Jetzt weiß ich noch nicht, ob die Sphäre 3 zuerst oder das zuerst erscheinen wird, aber auf jeden Fall kommen 2 Romane dann nächstes Jahr.
Da wird mich mal interessieren, an der Stelle, gerade wegen den Hörbüchern. Wie findet da so eine Produktion statt? Findet das dann immer zeitversetzt statt? Oder ist das dann schon so, dass du sagst, okay, das ist jetzt schon in einem Status, da ist es eigentlich fertig, ich gehe jetzt schon auf den Sprecher zu und sage, sprich mir das mal ein.
Nee, also beim Hörbuch war es tatsächlich so, dass der Sprecher auf mich zugekommen ist. Das ist ja auch noch eine Sache, wenn man Self-Publisher ist. Ich hatte Hörbuch, weil ich selbst nicht so viel Hörbuch höre. Ich bin mehr so der Leser. Ich höre lieber Podcasts, so wie euren. Ja. Podcast höre ich praktisch ständig, aber ich höre keine Hörbücher, sondern lese halt. Und deswegen war für mich Hörbuch so von meinem eigenen Anspruch gar nicht so ein wichtiges Thema. Aber natürlich ist es ein wichtiges Thema, weil das einfach noch viel mehr Menschen erreicht, so wie es Adi ja auch, dich ja auch erreicht hat, ne? So, was als gebundenes Buch wahrscheinlich nicht so gewesen wäre. Und da war es halt so, nachdem ich es veröffentlicht hatte, hat mich dieser Sprecher angeschrieben, hat gesagt, pass auf, ich finde das interessant, hast du schon ein Hörbuchsprecher? Ich so, nee, aber ich habe jetzt auch 6.000 Euro ausgegeben, ich kann jetzt nicht 300 Euro pro gelesener Stunde, wäre zum Beispiel ein gebräuchlicher Tarif, ja, dass ein Sprecher, jetzt hat die Sphäre 10 Stunden, 300 mal 300, hätte ich nochmal 3.000 Euro gehabt, ja, Produktionskosten. Der hat aber gesagt, ich bin relativ neu auf dem Markt. Ich hab Bock, endlich mal sowas, keine Romantasy, einmal was richtig Cooles machen. Und lass uns doch einfach 50-50 machen. Du hast gar keine Vorauszahlungskosten, sondern wir machen 50-50 und du wirst am Umsatz 50% beteiligt und ich auch. Da habe ich gesagt, habe ich ja gar kein Risiko. Ich habe mir natürlich von ihm eine Sprechprobe schicken lassen, hat mir dann auch gefallen. Und Adi, du hast ja die Sphäre gehört, das ist für einen Sprecher natürlich auch echt anspruchsvoll in der Hinsicht, dass ganz viele Namen aus verschiedenen Nationen, technische Begriffe, das musste ja auch richtig ausgesprochen werden. Ne? Das heißt, ich habe dann eben auch alles angehört und habe gesagt, da hast du was falsch verstanden, das müsste anders betont werden oder so, weil wenn so technische Begriffe, die ich erfunden habe, sag ich Biocontrolling oder Biocontrolling, hat halt Biocontrolling gesagt, habe ich gesagt, okay, lassen wir es halt bei Biocontrolling, aber es gibt halt andere Begriffe, wo das nicht so, das heißt, um die Frage zu beantworten, man kann erst einen Sprecher sprechen lassen, wenn das Buch fertig lektoriert ist, vorher macht es keinen Sinn.
Ja. Aber das ist halt auch, was wiederum für deine Geschichte spricht. Das soll jetzt bitte nicht als negative Kritik ausgelegt werden. Ne? Also man merkt, also gerade für mich, jemand, der wirklich unfassbar viele Hörbücher mittlerweile konsumiert. Ich habe halt einen sehr hohen Anspruch, weil mein erster Hörbuchsprecher war Matthias Lühn und das ist halt einer, den der besten jetzt auf dem Markt gibt. Das ist auch, der ist auch in der Science-Fiction-Szene, macht er unglaublich viel und der hat halt zum Beispiel die Expanse komplett gesprochen. So, und man merkt halt bei ihm den schauspielerischen Hintergrund. Das heißt, er schafft es durch seine Stimme unfassbar gut, den Ding. Ich weiß, Moritz, jeder hat seinen Favoriten als Sprecher, weil du gerade halt, aber so.
Schönes Diskussionsthema.
Man merkt die, in Anführungszeichen, und das soll die Unerfahrenheit, weil du gesagt hast, er ist neu in diesem Game. Und das ist für mich so ein Punkt, gerade weil ich so ein unglaublich schnäubiger Hörer bin, wo ich gesagt habe, so, okay, ist schon hart. Also Science Fiction, nein, aber ist schon etwas anspruchsvoller. Das heißt, ich muss dann mal eine halbe, dreiviertel Stunde länger hören, um zu gucken, ob mich die Geschichte packt. Und das ist halt auch wiederum, das spricht dann für die Geschichte, weil die mich halt einfach gepackt hat. Na, und es gibt manchmal jetzt zum Beispiel von James A. Corey, die bringen ja jetzt quasi eine neue Science-Fiction-Reihe auf den Markt, oder haben sie rausgebracht.
Man muss dazu sagen, es ist ein Autorenteam und die stecken hinter The Expanse.
Genau, ja. Die das neue Werk, was die rausgebracht haben, die Geschichte ist super flach im Nachgang. Ich finde die richtig kacke. Aber halt, Matthias Lühn hat halt einfach sau viel rausgerissen, warum ich da auch da wissen will, wie es weitergeht, ne? Und so unterschiedlich kann es halt einfach sein. Und das auch nochmal halt, um da jetzt nochmal so meinen Fanboy-Moment zu haben. Also, wenn du halt einen etwas unerfahrenen, dennoch guten Sprecher hast, die Geschichte dich dann einfach packt, das spricht ja umso mehr für diese Geschichte, die erzählt wird.
So, jetzt hack ich einmal ganz kurz rein, denn du hast mich vorgewarnt mit dem, ich habe mir das ja auch bei Audible runtergeladen.
Ja.
Und du hast mich ja vorgewarnt mit von wegen, ja, aber beim Sprecher ist es halt, ist ein Neuling. So, ich habe da reingehört, ich fand es so erfrischend, dass es, ich sag mal, es ist so nüchtern. Es ist so nüchtern erzählt, die Geschichte, von seiner Sprechart auch her, dass ich das so angenehm fand, dass da nicht so extrem viel Schauspiel mit reingehauen wurde, sondern es klingt alles sachlich. Und ja, du hörst ihm zu und denkst so von mir, ja, ich folg dir.
Und
ja,
ich muss dazu sagen, das war eine Regieanweisung von mir. Also er hat mich am Anfang, er hat mir Probeaufnahmen gemacht, wo er sozusagen versucht hat, die Figuren zu enacten, so ein bisschen, ja. Mhm. Was er ja macht, ist, man hört, zum Beispiel, es ist ein Unterschied zwischen einem Mann und einer Frau, und er hat bestimmte, er hat mich dann zum Beispiel gefragt, soll der russische Botschafter diesen typischen russischen Dialekt haben? Hab ich gesagt, nope, nope, weil mir geht's drum, dass es ist kein Hörspiel, es ist ein Hörbuch. Und ich habe so viele Figuren und so viele Konstellationen, die da stattfinden, dass ich versucht habe, dass es mir ein Anliegen war, dass das von sich aus das trägt. Und was du sagst, Moritz, du hast es halt so empfunden, dass es halt eben dadurch auch so was Entspannendes hat. Weil ich glaube, wenn es zu schauspielerisch dargeboten würde, aufgrund der Komplexität von dem Stoff, ich glaube, da wäre es vielleicht sogar noch schwerer zu folgen. Und, ja, oder sozusagen den Blick auf das Wesentliche zu verlieren. Das Wesentliche in der Sache ist das Worldbuilding und die Story und nicht die, wie Person XYZ jetzt gerade irgendwas sagt.
Und man muss dazu sagen, die Tonqualität ist wirklich gut.
Die ist geil, auf jeden Fall.
Die ist echt super. Ja. Also da habe ich so viel deutlich Schlimmeres. Und wenn du auf, jetzt müssen wir das halt auch mal nennen, Spotify, die kostenlosen Hörbücher hörst, weißt du, warum sie kostenlos sind. Denn die sind irgendwo zwischen Küche und draußen mal in der Wildnis aufgenommen. Innerhalb eines Kapitels. Also das ist Wahnsinn.
Morgens beim Joggen, Kapitel 5.
Ja, aber falls du aus der Sphäre mal ein Hörspiel machen möchtest und ein 13-jähriger amerikanischer Junge darin vorkommt, dann bitte ruf mich an, okay? Du bist nicht mein Dad.
Ja, genau. Genau das wollte ich vermeiden. Und vielleicht war sogar noch ein bisschen, das kann ich jetzt gar nicht im Nachhinein so genau sagen, aber vielleicht war auch noch ein bisschen meine Überlegung dabei, dass es diesem Science-Fiction-Aspekt auch nicht gerecht wird, wenn es zu heutig ist in der Sprechweise. Ja. Also ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Also es ist so.
Es ist alles so, es ist ein bisschen Sheldon Cooper-mäßig, ne? Also es ist so, Eine Mischung zwischen Delta und Data und Sheldon Cooper.
Nein, ich habe eine andere Metapher, die es wieder gibt. Es fühlt sich an, als ob jemand dir eine Geschichte vorliest, der einfach gut und flüssig reden und lesen kann. Das ist wie jemand, der das so, und das ist einfach so, und selbst das muss gekonnt sein. So, und ich verstehe, glaubt Tom, den Ansatz, weil er hat ja bei mir gewirkt. Gerade durch diese Art wurde meine Fantasie viel stärker angeregt, fast schon mehr wie das Buch zu lesen, als das dann zum Beispiel bei Matthias Lühn manchmal, der halt sehr viel Acting mit reinbringt, der Fall ist, ne? Weil er halt dann einfach dem Ganzen schon eine ziemlich krasse Eigendynamik gibt. Das macht es halt mir manchmal den Einstieg leichter. Aber wenn du halt etwas hast, was halt ein bisschen mehr diesen klassischen Vorlesecharakter hat, regt es halt einfach immer noch mehr die eigenen Synapsen an.
Ja, und generell ist ohnehin Sprache, ja, oder Stimmen ist ja so viel mit Geschmackssache und so, ne? Also es gibt sicherlich welche Personen, die sagen, oh, ich kann denen nicht gut zuhören. Andere sagen, also er wurde auch von diversen Lesern auch explizit gelobt. Habe ich ihm dann auch weitergeleitet, ist ja auch schön für ihn. Er hat auch durch dieses Projekt natürlich mega Erfahrung gesammelt und das hat man auch im zweiten Teil dann halt gemerkt.
Ja,
dass auf das jeden ging Fall. Dann ja. Gleich viel, er musste sich ja auch in diese Welt erstmal reinarbeiten und so. Ne? Im zweiten Teil war er schon voll in der Welt, im dritten Teil wird er natürlich auch sprechen. Und ich finde seine Stimme angenehm, ich fand die ganze Zusammenarbeit angenehm und vor allen Dingen, er hat ja mir alles abgenommen. Also ich habe ihm, das Einzige, was ich machen musste, war, ich habe es halt Korrektur gehört. Ich habe das ganze Ding einmal durchgehört, immer wenn er mehrere Kapitel fertig hat und dann konnte ich halt sagen, oh, in dem einen hast du jetzt was verdreht oder... Ne, aber ich habe jetzt nie zum Beispiel so gesagt, lies das ganze Ding nochmal ein und mach's emotionaler. Das war nicht nötig. Also im Grunde genommen ist der Stil, den er eingebracht hat, nachdem ich ihm gesagt habe, ich will nicht, dass es zu enacted ist. So, und den habe ich durchweg so, und das scheint bei ihm natürlich so zu kommen. Man darf ja auch beim professionellen Sprechen eine Sache nicht vergessen. Macht es mal 10 Stunden, ne? So dass es dann homogen ist, dass du, also ich könnte es nicht, ich habe auch keine ausgebildete Sprechstimme oder sowas, ja. Bin mal gespannt, was da jetzt mit KI passiert, wie das die Sprecherwelt beeinflusst,
hoffentlich
weil
nicht.
Es immer billiger wird und dann hast du halt alle KI gesprochenen Hörbücher hören sich so an, wie eine KI halt spricht. Also ich find's auch gruselig, ich bin froh, dass es ein echter Mensch gelesen hat. Aber die KI wird natürlich immer besser und es ist natürlich dann immer ein Kostenfaktor. Ne? Also ich glaube, es ist ja mittlerweile sogar schon so, dass teilweise halt, dass man Hörbücher sowieso, dass man auch E-Books sowieso auch gesprochen sich anhören kann, ne? Ohne dass es jetzt groß eingelesen wurde.
Oh ja, das war mal ein Produkt von Amazon, was du glaube ich, also ich habe noch einen alten Oasis. Glaube bei den neueren gibt's das, dass du quasi so dual Dinger hast. Das heißt, du kannst dir das dann mit einer Computerstimme vorlesen lassen. Aber da sind wir auch weit entfernt von KI, sondern das ist dann Computerstimme.
Ja.
Ach, er sitzt beim dritten Buch dein Sprecher da und macht das zu Hause so, KI. Ja. Schick sie mal rüber.
Ja. Ah, richtig, richtig geil. Richtig, richtig geil. Hast du noch etwas, was du unseren Zuhörern und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest? Wo findet man dich? Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Und kannst du noch ein bisschen was aus dem Nähkästchen erzählen für die Leute, die vielleicht so wie ich Fans sind, die wissen wollen, so wie es weitergeht? Nein, vor allem ich find's gut, dass die Folge bis jetzt spoilerfrei ist. Sehr, sehr gut unter anderem an der Stelle. Ja. Aber vielleicht einfach nur mir und ich mach kurz das Mikro aus und
also sagen wir mal, bei der Sphäre ist eigentlich der Gag am Ende, ohne den vorwegzunehmen, dass eigentlich nicht so ist, wie es zu sein scheint. Das finde ich eigentlich immer eine ganz gute Sache für eine Geschichte, dass man plötzlich im Nachhinein dann nochmal was mit anderen Augen sieht, was vorher passiert ist. Das finde ich eine gute Sache. Ansonsten ist es halt so, dass ich ein großer Fürsprecher dafür bin, Science Fiction zu lesen, ja. Sich die Science Fiction rauszupicken, die man ernst nehmen kann und die auch ernst zu nehmen. Also das Problem bei Science Fiction ist einfach, das hat so ein gewisses Image, was sich allein darin schon zeigt, was ich höchst befremdlich finde, dass meistens Science Fiction und Fantasy in der Buchhandlung in einem Regal steht. oft so in der Ecke von dem riesengroßen Fantasy-Regal gibt es noch ein paar Science-Fiction-Bücher. Das habe ich zum Beispiel hier in der Hamburger Buchhalle erlebt. Ich so, guck, wo ist denn hier Science-Fiction? Dann war da irgendwo so ein Schränkchen Science-Fiction und Fantasy schon mal in einem und da waren dann vielleicht 3 Romane von Andreas Brandhorst, so, ja, einen bekannten deutschen Science-Fiction-Autor. Science-Fiction wird total unterschätzt, weil es so auf Effekt getrimmt wird, in zum Beispiel in Filmen, wo es dann nur um die Action geht oder auch in bestimmten Büchern. Wenn man aber Science-Fiction ernst nimmt, gibt es einem so viele Ansatzpunkte, um über unsere Welt nachzudenken und über die Zukunft. Und das ist sozusagen das, wofür ich mich aussprechen würde. Und dafür steht Tom Van Allen. Es wird von mir unter dem Pseudonym niemals einen Bullshit-Roman geben, wo ich mir irgendwas frei ausdenke. Also ich habe jetzt zum Beispiel schon so eine Idee für ein First-Contact-Szenario. Das heißt, es kommen Außerirdische. Nicht in der Welt von der Sphäre, da gibt es keine Außerirdischen, weil ich glaube, du hast alles, was du an Konflikten und so weiter brauchst, hast du unter Menschen, da brauchst du nicht irgendwas, was von außen reinkommt, sondern wir haben uns, wir haben die Technik, allein das erleben wir ja gerade, die Technik überrollt uns und unsere Kinder, die nur noch mit dem Daumen tippen können und gar nicht mehr mit der Hand schreiben können, sozusagen, ja. Also das heißt, es wird, selbst wenn ich jetzt mir über Aliens Gedanken mache, wird es einen Hintergrund haben, wo man sagen kann, okay, da ist etwas, worüber man nachdenken kann. Und das finde ich halt eben das Ideale, sind für mich Bücher, egal ob es jetzt Science-Fiction oder ein anderes Genre ist, was mich bestens unterhält, was ich dann weglege und danach noch so ein bisschen drüber nachdenke. Also vielleicht so der Unterschied zwischen reinem Popcorn-Kino, wo man nur so reingeht, nur um sich mal kurz zu unterhalten, oder du hast dann so einen Film wie zum Beispiel Arrival, das ist also ein Science-Fiction-Film, ich glaube von 2016, der auch geile Trickeffekte hat und so, wo du danach aber so denkst, krass, jetzt habe ich verstanden, okay, dadurch, dass sie die Sprache von den Aliens gelernt hat, kann sie plötzlich Zeit anders wahrnehmen und so. Das sind so Geschichten, also was sozusagen die Mischung aus Unterhaltung und danach was zu haben, was nachhaltig ist, wo lange man noch lange drüber nachdenken kann, ist das Ideale, finde ich. Und danach suche ich, wenn ihr Buchtipps für mich habt, gerne her damit oder so, ja, oder Filmtipps.
Du wirst es schon kennen, höchstwahrscheinlich, aber Cixin Liu, die Trisolaris-Trilogie, die drei Sonnen.
Und meine Bücher findet man unter Hard Sci Romance Vampire Porn.
Ach so, ich dachte unter werwolfsexstone.com.
Ja, also, weißt du, wie du zu Cliff Alistair stehst? Aber da habe ich jetzt tatsächlich die Hegemonie von Kryat angefangen oder Kryat, wie sie gesprochen
haben. Den habe ich bei der Verleihung vom Science-Fiction-Preis, war der bei der Messe, die da stattgefunden hat, bei der Buchon, da habe ich mir Leseproben mitgenommen. Die werde ich mir angucken. Habe auch mal mit ihm gesprochen.
Als Grund, warum Matthias Lühn, Science-Fiction, bin bis jetzt positiv überrascht. Es sind auch, glaube ich, 6 oder 7 Bände hat die Reihe. Und ich habe jetzt noch, bin in der letzten Stunde und war überrascht, weil es fühlt sich halt so an, als ob du immer noch im ersten Viertel bist, um da komplett durchzublicken, aber im positiven Sinn. Also das kann ich tatsächlich, finde ich, relativ spannend. Was ich super, super gut finde, ist von Ironmonger, Der Wal und das Ende der Welt. Kann ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen, eins der schönsten Bücher.
Es klingt nach Douglas Adams.
nee, warte, ich muss mal in der Bibliothek gucken. Also das war mit eins der schönsten Bücher, das ich jetzt im Q4 2025 gehört habe. Lässt sich super gut lesen.
Business Adi spricht auch nur in Quartalen.
Ey. Ja, ist so, kann sich ändern. gut, Brandon Q. Morris hatten wir schon gehabt, die Klassiker wie Tschaikowski, die Feinde der Zeit, ne, sowas zum
Kinder
Beispiel.
Kinder der Zeit? War das nicht Kinder der Zeit?
Die Trilogie, ja. Die Trilogie halt einfach, ja. Ne, warte. Timo Leibig war nicht so.
Okay, wow.
Adi, du musst jetzt nicht deine Audible-Bibliothek.
Kann ja alles in die Shownotes.
Ja, nee. Es ist halt,
das wird zu lang bei Adi.
Ja, also ich habe auf jeden Fall tatsächlich, ja, aber ich kann dir auch irgendwann eine Discord-Nachricht schicken, wo steht die Bücher mal so. Also alles querbeet. Wie gesagt, ich habe da jetzt mittlerweile so viel drin. Aber es sind ja auch immer die Dinge, die einem im Gedächtnis geblieben sind. Ne? Ich meine, Bobbyverse, auch richtig geil. Habe ich jetzt aber auch tatsächlich nicht spoilern. Ne? Da bin ich jetzt quasi so im ersten Viertel von Band 1 und hab's schon sofort von Anfang an geliebt.
Darf ich mal eine Frage an Steffen stellen, weil du ja praktisch beruflich mit echter Raumfahrt, also nicht erfundener, zu tun hast. Welchen Stellenwert hat für dich da Science Fiction? Ist es was, wo du sagst, das ist, siehst du da, dass das relevant ist für das, was real stattfindet?
Also ich würde sagen, im Sinne der Hard Sci-Fi auf jeden Fall. Weil de facto, wenn man sich anguckt, was die Menschheit, also ich bin in der Luft- und Raumfahrtpsychologie tätig. Und wenn man sich anguckt, was die Menschheit bisher geleistet hat im All, dann ist das natürlich schon beachtlich, vor allem wenn man bedenkt, dass wir vor 150 Jahren noch nicht mal oder gerade so fliegen konnten. Aber ich finde, es ist immer ein Blick in die Zukunft wert und ich finde es unfassbar beflügelnd, da so einen Schritt rauszuwagen und weiterzudenken, weil irgendwann werden solche Phasen wie eben zum Beispiel längere Aufenthalte außerhalb unseres Erdorbits passieren. Sei es auf dem Mars oder auf, keine Ahnung, irgendeiner Mission zu Ganymed oder eine Mondstation oder das Lunar Gateway ist ja zumindest auch schon prädestiniert für einen Aufenthalt, der zumindest mal so ein bisschen weiter auch entfernt ist. Und ich find's interessant, welche Überlegungen damit einhergehen, Hard Sci-Fi schreiben zu wollen, weil es eben nicht nur diese technischen Ansprüche sind, weil es nicht nur, was ich eigentlich aber auch liebe, so diese auf der einen Seite die Grenzen des technisch Machbaren, die wir noch nicht überqueren konnten, die da aber überquert werden können und was das für die Menschheit bedeutet, aber eben auch die ganzen soziologischen und psychologischen Auswirkungen, die schon alleine so eine ultralange Isolation mit sich bringen könnten. Ja, weil gerade, es gibt unfassbar viele Isolationsstudien, die schon durchgeführt wurden hier auf der Erde. Aber macht das nochmal vielleicht was aus, wenn du die Erde gar nicht mehr wirklich im Blickfeld hast? Weil von der ISS aus siehst du die Erde, vom Mond aus siehst du die Erde. Wenn du auf der Erde bist bei einer Isolationsstudie, siehst du die Erde. Das heißt, du sitzt im Vorgarten deines Hauses, kannst Mama und Papa aber noch aus dem Fenster winken sehen. Wenn wir allerdings auf dem Mars sind zum Beispiel, würde das ja schon ausreichen, weil die Erde ist vom Mars aus so ungefähr so groß wie der Mars von der Erde aus. Das heißt, du würdest nur noch einen kleinen blauen Punkt am Himmel sehen können. Was macht das mit dir? Welche Gefühle löst das aus? Das finde ich unfassbar interessant aus einer psychologischen Perspektive.
Eigenschaften müssen Astronauten und Astronautinnen mitbringen, die in man muss ja auch immer eine Sache mal dazu denken, realistische Science Fiction oder realistische Raumfahrt bedeutet, du bist auf einem engen Raum. Es gibt keinen Sternzerstörer, der, keine Ahnung, Kilometer lang ist oder so, ja, wo dann noch künstliche Gravitation ist. Du bist die ganze Zeit auf kleinem Raum. Ich habe viele Interviews mit Astronauten gehört oder auch mit Thomas zur Buchen, dem ehemaligen Vorstand von der NASA sozusagen. Das sind spezielle Menschen. Was zeichnet die aus? Was müssen die mitbringen, damit die überhaupt so eine Mission machen können?
Kommt natürlich so ein bisschen drauf an, von was für einer Art Mission wir jetzt sprechen. Das hat sich ja im Laufe der Zeit total gewandelt. Früher waren es so der Stoff, aus dem die Helden gemacht sind. Ja, die großen Testpiloten, also das waren größtenteils Soldaten, das waren harte Männer, harte weiße Männer. Das war früher so der Standard. So, die müssen mutig sein und die müssen für ihr Land draufgehen wollen. Hauptsache, wir besiegen die Russen.
Armageddon.
Don't want to close my eyes. Aber ja, im Grunde war das früher so das das Idealbild erstmal, ne? Du brauchst Menschen, die zuverlässig sind, die Befehle ausführen und die gut in dem sind, was
und
sie machen.
Und risikofreudig. Ich glaube, was man oft vergisst, ja, wenn man heute über die Mondlandung spricht, ist, wie gering die Wahrscheinlichkeit war, dass es geklappt hat. Also was sie für ein Glück, ja, auch hatten. Ich weiß nicht, ich glaube, die lag sogar bei 15% oder sowas. Also es hätte ganz viel schief gehen können. Und da musste ja schon ein gewisser Typ sein und sagen, ich setze mich trotzdem auf diese fliegende Bombe, ja.
Ja, genau. Hauptsache die Russen, ja, verlieren. Ja. Das war halt der Spirit damals. Und dieses Bild hat sich ja mittlerweile komplett gewandelt, gerade eben mit der Entwicklung der ISS und der internationalen Zusammenarbeit da oben, die jetzt leider in Zukunft nicht mehr so stattfinden wird. Klar, so eine gewisse Teamfähigkeit, eine Teamperspektive ist wichtig, da wird stark drauf geachtet. Wichtig ist aber vor allem, dass man rollenflexibel ist und dass man von nicht unbedingt eine Sache ultra geil kann, sondern du musst von jeder Sache ein bisschen was können. Und damit sind nicht nur technische Aspekte gemeint, sondern eben auch Soft Skills wie Rollenverständnis, dass du mal die Perspektive wechselst. Okay, du bist jetzt in dem Szenario bei der Mission oder bei dem Projekt, was ihr gerade durchführt, bist du führend, aber in einer anderen Situation ist jemand anderes führend. Und diese Rollenflexibilität ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Faktor, der gerade auf der ISS zum Beispiel schon wichtig ist, weil da werden verschiedene Experimente, verschiedene Szenarien durchgespielt und da musst du das auch dementsprechend ausleben. Wenn wir jetzt aber von einer langen Isolation reden, ist das nochmal vielleicht eine andere Hausnummer, weil da kommen eben solche Dimensionen mit ins Spiel, wie so eine potenzielle Isolation ohne die Erde in Sicht zu haben, mit potenziellem Kommunikationsdelay von 10 Minuten, den wir ja mindestens beim Mars haben. Das heißt, du bist dann unter Umständen wirklich nur für dich. Und es gibt tatsächlich auch Überlegungen, dass man vielleicht Ehepaare im Idealfall da hochschickt, weil die erwiesenermaßen schon lange Zeit miteinander
klarkommen. Das kommt auf die Ehe an.
Ja, das kommt natürlich auf die Ehe an. Aber das ist zum Beispiel eine Überlegung für, wenn es jetzt wirklich so Langzeitisolation wie bei einer Mars-Mission, wo du mindestens mal 2 Jahre da durchs All rumullerst, da so feststeckst, die funktionieren könnte. Aber so ganz klar ist das Profil noch nicht geschrieben. Und da will ich auch nicht ganz zu viel mutmaßen, da möchte ich erstmal mein Studium zu Ende machen. aber das sind alles so Gedanken, die mich antreiben, die mich auch in meinem Studium antreiben und wo ich ultra Bock drauf hätte, mal was in der Richtung zu machen und dann auch empirische Ergebnisse zum Untermauern zu haben.
Ja. Und was man vielleicht im Nachhinein, so zum Nachgang auch nochmal sagen kann, oftmals haben sich ja Sachen aus der Science Fiction in der Realität manifestiert, dass irgendjemand sich, sagen wir mal, Jules Verne hat sich ein U-Boot ausgedacht, als es noch kein U-Boot gab oder sowas. Und manches ist sogar in die Praxis eingeflossen, wie zum Beispiel der Countdown. Der ist ja, der Raketen-Countdown ist aus dem Stummfilm Die Frau im Mond von Fritz Lang. Der hat es eingeführt, dass rückwärts gezählt wird, diese letzten 10 Sekunden. Und das hat man dann halt übernommen. So, ja, also das heißt, es wird, und das kennen wir ja gar nicht anders als ein Raketenstart. Das ist ein Science-Fiction-Produkt, was in die Realität übernommen wurde. Oder es gab auch mal diesen einen Fall, wo in dem Film 2001 Odyssee im Weltraum aus dem Jahr 1968 so eine Art Tablet auf dem Tisch liegt, wo die Nachrichten drauf gucken. Und dann hat Apple hatte Samsung verklagt, weil sie ein Tablet gebaut haben und gesagt, ihr habt unsere Form vom iPad geklaut. Und da hat Samsung diese Filmszene gezeigt, hat gesagt, wieso? Das Design gab es doch schon, ja. und so ein Film, ja, der ein halbes Jahrhundert alt ist. Also das ist schon, es ist nicht die Aufgabe der Science Fiction, die Zukunft wirklich zu prognostizieren, aber es passiert halt oft, dass Sachen, die eigentlich Science Fiction Ideen irgendwann mal waren, uns einholen. Und ich denke, gerade der Bereich KI ist ja gerade was. Also gibt's ja etliche Geschichten schon aus den 50er Jahren, wo Roboter vorkommen. Zum Beispiel Isaac Asimov ist so einer von den berühmten Hard-Science-Fiction-Autoren. Der hat sich dann so Gesetze überlegt, was müsste eine Maschine machen, damit die safe ist. Also zum Beispiel ein Roboter darf sich nicht selbst beschädigen, es sei denn, es hilft, wenn dabei einen Menschen zu retten oder sowas. Ne? Das muss man ja einmal definieren, ja. Und insofern werden wir gerade eingeholt von vielen Sachen, die irgendwann mal Science Fiction waren.
Ist es nicht merkwürdig, dass wir heutzutage weniger Roboter im Haushalt bei uns zulassen als im Bett? Ganz ehrlich, die Menschheit ist drauf gepolt, alles irgendwie ficken zu wollen. Es tut mir leid, ne? Aber wir haben bei der Roboterproduktion die Japaner mehr drauf geachtet, von wegen, dass sie ihren Lümmel da reinstecken können. Als
das heißt nicht Lümmel, das heißt gut, okay, Penis. Wir haben
Penis.
Jetzt macht Ali
bei den Japanern ist es nur ein Lümmel. Aber
vor allen Dingen, weißt du, bei den Japanern hätte ich ja erwartet, wenn wir mal im Slum City Klischee treu bleiben, dass du jetzt irgendwas vom Toilettenroboter erzählst oder so. Gerade was die Japaner angeht, die da die fancysten Klosetts da irgendwie haben.
Ich habe letztens ein Video gesehen mit diesen ganzen komischen, also da haben sie halt diese Puppen vorgestellt und das war nur ein Reel bei Instagram, also keine Sorge. aber wie krass lebensecht diese Roboter geworden sind, das ist
ja, wer weiß, wo das noch hinführt.
Cringe.
Aber solange sie die Asimovschen Robotergesetze eingepflanzt bekommen haben, ist alles gut. Also ich finde das beeindruckend, wie schlüssig diese Logik hinter diesen Gesetzen sind. Es wirkt total wasserdicht. Man denkt sich wirklich so, wenn Roboter mit diesen Gesetzen einprogrammiert werden, kann eigentlich nicht schief gehen.
Und dann leben seine Geschichten ja doch immer davon, dass dann doch irgendeine Situation kommt, wo sich verschiedene von den Gesetzen reiben und dann, ne, also ist alles.
Ja. Oh nein, jetzt haben sich 6 Sexpuppen an mir festgesaugt. So eine Scheiße. Oh nein. So eine Geschichte müssten wir schreiben.
Bei Asimov, glaube ich, kommen keine 6 Roboter vor, aber ja, auch das ist ein Thema. Auch was da zum Beispiel virtuelle Realität auch mal mit Pornografie machen könnte, da darf man ja heutzutage auch noch gar nicht dran denken, ja.
Wir haben 3D-Filme bekommen und das erste, was produziert wurde, waren 3D-Pornos. Wir haben VR-Filme bekommen oder VR-Filme und das erste, was produziert wurde, waren VR-Pornos. Der Film Avatar kam raus, diese blauen Typen. Das erste, was produziert wurde, war eine Pornoparodie darauf, mit blauen Viechern, also die Menschheit sucht sich als erstes irgendwas, wo sie ihren Lümmel reinstecken können. Penis.
Es war auf jeden Fall ein inneres Blumenpflücken, dich heute bei uns als Gast gehabt zu haben.
Hat großen Spaß gemacht.
Ja.
Ich nochmal vielen lieben Dank. Auch die kompletten Shownotes sind die kompletten Shownotes sind in den Shownotes verlinkt. Ihr wisst, also deine kompletten Kontaktdaten, die Verlinkung zu deinen Werken auch in den Shownotes mit drin. Und
deine Adresse, deine Telefonnummer, alles mit drin, Kontonummer.
Ja, man muss dazu sagen, einer der wenigen Menschen, die kein Meta-Kunde sind, ne? Weil ansonsten hätten wir auch das Instagram-Profil verlinkt, aber wird respektiert und finde ich auch gut.
Ja, also das ist zum Beispiel so eine Geschichte, ich nutze kein WhatsApp, kein Facebook und so, wo viele gesagt haben, ey, wenn du Self-Publisher bist, das musst du machen. Musst du nicht, du kannst es auch anders erreichen. Ja, ich will einfach kein Meta-Kunde sein. So.
Ja.
Verständlich.
Ja, sehr schön.
Ja.
Dann Tom, vielen lieben Dank.
Es war mir ein Fest mit euch. Hat großen Spaß gemacht. Und ich freue mich, weitere erste Male zu hören, sozusagen. Jetzt war ich zum ersten Mal hier und hab's live erlebt.
Ja, sehr. Also bei der Liste, die du vorhin aufgezählt hast, was du alles schon für Berufe hattest oder was du gelernt hast, dann haben wir noch ein paar Folgen mit dir vor. Das ist schon mal ganz gut. Also bring dir Zeit und Übernachtungsmaterial mit und dann haben wir noch ein bisschen was vor. Tom, vielen lieben Dank. Steffen, Ali, vielen lieben Dank, dass ihr auch mit dabei gewesen seid in diesem wundervollen Format.
Stimmt, das ist ja gar nicht unsere Standard-Abmoderation.
Das ist gar nicht unsere Standard-Abmoderation. Eben. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Der Ali, der Steffen und der Tom und ich, der Moritz, sagen
Tschüss.